über die Generationen hinweg gilt. Das ist eindrücklich. Man spricht ja oft vom Fluch, den die Vorfahren bringen, ja, über die nächsten Generationen. Und beruft sich dabei auf 2. Mose 20, wo Gott in den 10 Geboten sagt, dass er die Sünden der Väter rächen wird bis ins 3. und 4. Glied. Aber man sollte dann weiterlesen. 2. Mose 20, 5. Ich bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern am 3. und am 4. Glied. 3. und 4. Generation. Derer, die mich hassen. Und der Güte erweist auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote beobachten. Nicht einfach automatisch geht der Fluch weiter. Derer, die mich hassen, die in den Sünden ihrer Vorväter weitergehen und oftmals noch schlimmer sind, noch extremer als die Vorfahren, die bekommen etwas zu spüren von den Vorfahren. Derer, die mich hassen, das sind nicht derer, die mich lieben. Auf der anderen Seite sagt Gott aber nicht 3, 4 Generationen, sondern auf Tausende hin. Es gab noch nie tausende Generationen seit Adam. Auf Tausende hin derer, die mich lieben. Und im Fall von Abia ging sogar die Güte Gottes von dem Urgroßvater her, obwohl Abia auf falschen Wegen ging. Das ist also ganz wichtig, diese Fluchübertragung, das ist nicht einfach Gläubige, die Angst haben müssen, oh, vielleicht mein Urgroßvater, ich weiß zwar nicht, der hat irgend Dinge getrieben. Der Herr Jesus sagt zu Paulus in Apostelgeschichte 26, ich nehme dich aus den Völkern heraus. Die Gemeinde heißt ja Ekklesia, die Herausgerufene. Wir werden aus dem Stammbaum herausgeholt als Gläubige. Und eben, es gilt nur für derer, die mich hassen. Und hier haben wir sogar den Ausnahmefall, dass der Großvater schuld war in diesem göttlichen Dennoch. Vers 4. Dann wird Asa König von Juda. Er tut, was recht ist, in den Augen des Herrn. Es kommt zu einer ersten Reformation, Erneuerung in Judäa. Dann wird beschrieben, Nadab, wie er König wird. Aber dieser Nadab wird dann durch Baesa ermordet. Und da erfüllte sich die Prophetie über die Dynastie Jerobeams. Dieser Baesa war aus tiefer sozialer Schicht, denn in 1. Könige 16,2 heißt es, dass Gott ihn aus dem Staub erhoben hat. Das ist immer ganz gefährlich, wenn solche große Macht bekommen. In Sprüche 30, Vers 22 heißt es, es ist schrecklich, wenn ein Knecht König wird. Ja, warum? Das ist ja oft solche, die Unterdrückung erlitten haben. Wenn die ans Ruder kommen, dann rächen sie sich. Das war ja auch bei Ceausescu. Der war Schuhmacher. Und dann kam er so hoch hinauf und hat seine ganze Bosheit an seinem Volk grausam ausgelassen. Das war wirklich das Beispiel, das in Sprüche 30 so als Schrecken vorgestellt wird. Und dieser Baesa kam durch den ersten politischen Königsmord in Israel an die Macht. Aber eben, es war Gottes Zulassung, um das Gericht auszuführen. Dann in Kapitel 16 kommt eine Prophetie gegen die Dynastie Baesas, die dann schon in Vers 12 und 13 erfüllt wird. Sein Sohn Ela wird König über Israel, aber der wird selber wieder ermordet. Also eine traurige Geschichte. Tirza wird neu Hauptstadt. Vorher war ja Sichem, Nablus, die Hauptstadt. Jetzt Tirza, auch im heutigen Westjordanland. Wir sehen, das sind alles Zentralgebiete. Und Simri ist nur 7 Tage König. Omri kann Simri besiegen. Simri begeht Selbstmord. Omri wird König über Israel, aber es kommt für eine kurze Zeit zu einer Spaltung des Nordreiches. Also wieder ein Bürgerkrieg. Omri ist zunächst König in Tirza und dann siedelt er über nach Samaria, auch wieder im Westjordanland. Und Samaria bleibt dann die Königsstadt bis zum Untergang. Schließlich kommt Ahab an die Macht, er wird König in Israel. Dieser grausige Ahab, der eine Hexe heiratet, diese Isabel aus Sidon. In seiner Zeit wird Jericho neu aufgebaut. Hiel, der Betheliter, tut das und dann stirbt sein Erstgeborener am Anfang. Und als er fertig war, stirbt wieder ein Kind. Und das hat ja Josua nach der Zerstörung Jerichos durch die Mauern, die gefallen waren, angekündigt. Wer diese verfluchte Stadt Jericho aufbaut, der wird es bezahlen mit dem Tod seiner Kinder. Beim Grundlegen wird der Erste sterben, beim Tor setzen das weitere Kind. Und das hat sich hier erfüllt. Jahrhunderte später, da sehen wir Gottes Wort, das wird nicht revidiert nach ein paar Jahrhunderten. Das war noch genauso gültig, dieser Fluch über Jericho, wie damals, als er ausgesprochen war. Nun, Kapitel 17 beschreibt den Propheten Elia zur Zeit Ahabs. Elia betet, es regnet nicht mehr 3,5 Jahre. Schwere Hungersnot. Alles hat prophetische, typologische Bedeutung. Ahab, dieser schreckliche König in Israel, ist ein Bild des Antichristen, der als falscher Messias in Israel herrschen wird. Es kommt zur großen Drangsalszeit von 3,5 Jahren. Offenbarung 11, Vers 3 und 6. Der Himmel wird verschlossen sein. Elia stellt den gläubigen Überrest aus Israel dar, der in dieser Zeit bewahrt und von Gott ernährt wird. Elia geht in den Libanon und versorgt diese Witwe dort. Diese Witwe stellt den Überrest aus den Heidenvölkern dar, der auch durch die große Drangsal nach Offenbarung 7, 9 bis 17 gehen muss. Ihr Sohn wird auferweckt. Sein Bild von den Auferweckten am Anfang des Friedensreiches in Offenbarung 20,4. So schön, wie all diese Details aufgehen. Dann kommen wir zu Kapitel 18. Der Gottesbeweis auf dem Karmel. Baal wurde verehrt, weil Isabel diesen Kult eingeführt hatte. Baal war der Blitz- und Regengott der Kanaaniter. Und darum hat Elia gesagt, so, dann sollen die mal Baal anrufen, dass er wieder Regen bringt. Nach dieser langen Zeit von 3,5 Jahren. Und die bringen sich da in Ekstase mit ihren religiösen Methoden und es geschieht nichts. Elia spottet, wahrscheinlich hört er nicht so gut, er ist in Gedanken oder vielleicht auf eine Reise gegangen. Die müssen ein bisschen lauter schreien. Hat auch nichts genützt. Und schließlich betet Elia schlicht und es kommt ein Blitz vom Himmel. Und das Nordreich erkennt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Also ein Blitz- und Regengott sollte ja einen Blitz runterbringen und ein bisschen Regen machen. Das kann er nicht. Aber der Gott Israels kann den Blitz vom Himmel bringen, Feuer vom Himmel, und danach kommt dann auch der Regen. Und so steht in Joel 2, 23 bis 27, am Ende der Drangsalszeit wird Gott den ausgebliebenen Regen wieder zurückbringen und Israel wird den Herrn erkennen. Wunderbare Parallele. Kapitel 19, Elia flüchtet vor Isabel. Isabel schwört, den Propheten umzubringen. Auf dem Höhepunkt war er und dann wird er plötzlich ganz depressiv. Also war keine Depression nach moderner Definition, denn wenn man einfach mal tief niedergeschlagen ist, ist man noch lange nicht depressiv. Das ist noch wichtig. Viele Leute meinen, sie sind dann schon depressiv, wenn sie mal niedergeschlagen sind. Aber nach dem Höhepunkt kam dieser Tiefpunkt. Elia geht zum Sinai und Gott erscheint ihm in einem feinen, säuselnden Wind und spricht in Gnade mit Elia. Aber Elia sagt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und Gott sagt, du sollst jetzt Elisa salben. als Nachfolger. Ich habe nämlich noch 7000 in Israel, die dem Baal ihr Knie nicht gebeugt haben. Ja, wir sehen, man kann ganz demütig sein. Unter dem Ginsterstrauch sagt er depressiv, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Nimm mich weg. Und dann sagt er, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Der einzig Treue, zwar ganz schwach, aber immerhin noch besser als die Vorfahren. Aber zur Zeit war er der einzig Treue, ja? Und der Herr sagt, ich habe noch 7000. Das ist die einzige Sünde von einem Gläubigen im Alten Testament, die im Neuen Testament wiederholt wird. Alle anderen werden nicht mehr erwähnt. So, das ist eindrücklich. Dieser Hochmut bei gleichzeitiger Demut. Wir sind nicht die Letzten. Nicht noch die letzten Treuen. Der Herr hat sie überall, in der ganzen Welt. Dann, Kapitel 20, gibt es Krieg zwischen Syrien und dem Nordreich, Samaria. Und Gott greift da zugunsten von Israel ein. Aber das Ziel war, damit Ahab den Herrn erkennen würde. Es kam zu einem erneuten Krieg, Gott greift wieder ein. Die Syrer haben gesagt, ja, das ist schief gegangen, weil wir da auf den Bergen gekämpft haben. Und der Gott Israel ist ein Berggott. Jetzt müssen wir das nächste Mal in den Tälern angreifen, dann haben wir Sieg. Das sind diese Lokalgötter. Sind gut für diese Quelle, für diesen Berg und für diese Täler. Aber der wahre Gott ist der allmächtige Gott und darum gibt Gott wieder Sieg dem Nordreich über Syrien, damit Israel den Herrn erkennen könnte. Kapitel 21, Ahab will den Weinberg von Naboth für sich. Aber es gibt einen Grundsatz in Sprüche 23, 10 bis 11. Dass man auf keinen Fall das Erbteil eines Gliedes im Volk Gottes verschieben darf. Und er wollte über ihn hinweggehen, hat ihn dann grausam, hinterhältig ermorden lassen, aber das führt dazu, dass Gott das Gericht über die Dynastie Ahabs ankündigt. Ahab demütigt sich und dadurch wird das Urteil noch etwas aufgeschoben. Und so schließen wir mit Kapitel 22. Josaphat, ein gläubiger König im Südreich, hat eine Erweckung erlebt und dann verbündet er sich mit dem Nordreich unter Ahab. Und zwar, eine Tochter Ahabs heiratet einen Sohn von Josaphat. Und da haben wir das Problem, 2. Korinther 6, 14, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Das ist ungöttliche Allianz. Und das hatte schwere Konsequenzen für das jüdische Volk im Süden. Also wir dürfen keine Allianz eingehen mit denen, die nicht ganz klar am Wort Gottes festhalten. Da gibt es falsche Propheten. Und nur einen wahren Propheten. Und Josaphat sagt dann zu Ahab, ja, warum sollen wir da auf diese 400 Propheten hören? Gibt es keine Propheten des Herrn mehr? Ja, doch, es gibt schon einen, aber der sagt immer nur schlechtes Zeugs. Nie Gutes. Und die falschen Propheten sagten alle, es wird gut herauskommen. Der Krieg mit den Feinden. Und der wird dann gerufen, Micha sagt, ja, es wird toll, ganz toll herauskommen. Und Ahab sagt, wie lange sage ich dir immer, du sollst nur die Wahrheit sagen. Gut, der Herr hat zu mir gesprochen. Und er kündigte ihm die Katastrophe an. Siehst du, er sagt immer nur Schlechtes. Und das ist oft das Kennzeichen der wahren Propheten. Sie kündigen so viel Negatives an. Wenn im Volk Gottes so viel Negatives da ist. Das sind die Spielverderber. Aber der war ganz modern, dieser Micha. Wie die modernen Spielverderber heute, ja? Und die anderen waren auch ganz modern. Die sagten, es kommt Friede, und da ist kein Friede. Und dann schließt das Buch noch mit den Nachkommen. Ahasia, König von Israel, und dann Joram, König über Juda. Und die Fortsetzung haben wir dann am nächsten Bibelstudientag. Mission im Alten Testament. Und zwar haben wir gesehen, Salomo selbst war durch seine göttliche Weisheit ein Anziehungspunkt für alle nahöstlichen Völker. Und zweitens auch der Tempel selbst. Salomo drückte aus im Einweihungsgebet: Wenn der Fremdling aus einem anderen Land, aus einem fernen Land kommt, um deines Namens willen. Denn sie werden hören von deinem großen Namen. Da sehen wir, alttestamentliche Mission war insbesondere zentripetale Mission. In der Physik kann man lernen, die Kraft, die entsteht, wenn man einen Stein an einer Schnur so herumkreisen lässt, da gibt es eine Kraft, die zieht zum Zentrum hin. Das ist die zentripetale Kraft. Und was man als Kind schon früher gelernt hat, es gibt dann auch die Fliehkraft. Wenn der Stein sich löst, dann flieht er hinaus. Aber in der Physik lernt man dann, eigentlich ist das nur eine Scheinkraft. Wirklich physikalisch muss man mit der Zentripetalkraft rechnen. Aber es drückt eigentlich zwei Seiten aus, die da eine Rolle spielen. Also die Kraft, die zum Zentrum zieht, und dann die Kraft mit der Flucht. Und so kann man analog sagen, alttestamentliche Mission zieht heran nach Jerusalem, zum Tempel. Und neutestamentliche Mission ist zentrifugale Mission. Da werden die Missionare hinausgeschickt zu den Völkern. Alttestamentliche Mission sagt, kommt. Und neutestamentliche Mission geht hin. Wir lesen dazu Jesaja 45, Vers 21b. Gott fragt, wer kann die Zukunft so voraussagen? Und dann heißt es, nicht ich, der Ewige. Und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Die Völker werden gerufen, kommt her, wendet euch zu mir. Und so sollte Jerusalem zum Anziehungspunkt für die Heidenvölker werden. Und das werden wir ganz eindrücklich illustriert dann finden bei der Königin von Sheba, die also aus dem Jemen, ganz im Süden der arabischen Halbinsel, hergekommen ist nach Jerusalem, um die göttliche Weisheit Salomos zu erfahren. Das ist zentripetale Mission. Und neutestamentlich, Matthäus 28, Vers 18, und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das jüdische Volk ist nicht in alle Welt hinausgegangen, um die Botschaft von dem wahren Gott, einen wahren Gott zu verkündigen, sondern sie hatten das Zentrum, zu dem sollten die Heidenvölker hingezogen werden. Neutestamentliche Mission, da sollten die Missionare hinausgehen bis zu den Enden der Erde. Also in dem Sinn kann man nicht sagen, Mission ist grundsätzlich etwas Neues, sondern der missionarische Gedanke ist alttestamentlich verwurzelt und findet sich dann als Fortsetzung im Neuen. Die Art und Weise hat sich geändert, eben vom Komm zum Geht. Aber es ist doch interessant, in der Zeit, wo wir nun in Europa, in diesem Kontinent, der so stark über Jahrhunderte unter den Einfluss des Evangeliums gekommen war, eine Zuwanderung haben aus allen möglichen Kontinenten und Gebieten, die überhaupt nicht oder total unterevangelisiert waren. Und Heute erleben wir etwas Ähnliches wie die zentripetale Mission des Alten Testaments. Die Leute kommen zu uns. Die Muslime kommen zu uns. Wir brauchen gar nicht mehr unbedingt in die Türkei oder nach Saudi-Arabien oder nach Marokko zu gehen. Da kommen Leute selbst hierher und sie sind hier viel empfänglicher für das Evangelium als in ihren Ursprungsländern. Also, so sollte man, diesen Aspekt sollte man sehen im Zusammenhang mit der ganzen Asylantenfrage. Es ist eine gewaltige missionarische Chance. Sie kommen zu uns. Aber das ist nur so ein Aspekt. Wir brauchen immer noch die Leute, die hinausgehen in alle 5 Kontinente. Dann neutestamentlich finden wir nochmals etwas in Johannes 12, Vers 20, zur Zeit des zweiten Tempels. Da sehen wir immer noch dieses alttestamentlich Zentripetale. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, damit sie auf dem Fest anbeteten. Sieht man diese Nichtjuden, die kommen nach Jerusalem, um den einen wahren Gott anzubeten. Also dieses Zentripetale ist in neutestamentlicher Zeit immer noch vorhanden. Und genau in dieser Zeit trat der Messias im Tempel auf. Und so lesen wir weiter, Vers 21. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Gewaltig. Sie kommen nach Jerusalem, um den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kennenzulernen und begegnen hier sichtbar dem verheißenen Messias, auf den Israel so lange gewartet hatte. Und schließlich, bereits hat die zentrifugale Mission an Pfingsten ihren Anfang genommen, Apostelgeschichte 2, aber in Kapitel 8 finden wir diesen Kämmerer aus Äthiopien, der Finanzminister der Königin von Äthiopien, das war damals Sudan, das Gebiet nannte man Äthiopien, und der kommt aus dem Schwarzafrika, aus dem Sudan nach Jerusalem, um dort anzubeten, hat eine Jesaja-Rolle gekauft, aber nicht viel verstanden. Und auf dem Heimweg wird der eigentlich zentripetal missioniert werden sollte, wird plötzlich durch die zentrifugale Mission noch erreicht. Denn Philippus sagt ihm: Verstehst du, was du da liest? Nein, wie sollte ich, wenn keiner mich anweist? Sitz drauf, der sitzt drauf und erklärt ihm das ganze Evangelium ausgehend von Jesaja 53. Und der Mann kommt zum Glauben, der Finanzminister aus dem Sudan. Also das so zur Einheit der Mission im Alten und im Neuen Testament und ihren unterschiedlichen Akzenten. Nun zu 1. Könige 9. Gott erscheint Salomo in einer Vision zum zweiten Mal und erklärt ihm ganz feierlich, ich lese Vers 3, und der Herr sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, dass du vor mir gefleht hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dahin zu setzen auf ewig. Und meine Augen und mein Herz sollen da selbst sein, alle Zeit. Und wenn du vor mir wandeln wirst, so wie dein Vater David gewandelt hat, in Lauterkeit des Herzens und in Geradheit, dass du tust nach allem, was ich dir geboten habe, und wenn du meine Satzungen und meine Rechte beobachten wirst, so werde ich den Thron deines Königtums über Israel befestigen, ewiglich. So wie ich zu deinem Vater David geredet habe, indem ich sprach, es soll dir nicht an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Wenn ihr und eure Kinder euch hinter mir abwenden und meine Gebote, meine Satzungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht beobachten werdet und werdet hingehen und anderen Göttern dienen und euch vor ihnen niederbeugen, so werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben. Und das Haus, welches ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht wegwerfen. Und Israel wird zum Sprichwort und zur Spottrede werden unter allen Völkern. Und so weiter und so fort. Also diese göttliche Offenbarung macht deutlich, was nun weiter folgt in den Königsbüchern, das ist nicht irgendwie, als wäre Gott die Regierung aus den Händen geglitten. Sondern dieser ganze Niedergang und die ganze Katastrophe mit der assyrischen Verbannung, mit der babylonischen Gefangenschaft, das waren ganz klar vorgesehene Konsequenzen, wenn das Königtum in Israel versagt und Israel sich von dem einen wahren Gott entfernen würde. Also was wir weiter sehen, das ist nicht irgendwie eine Katastrophe, in dem Sinn, Gott hat verheißen und jetzt hat er seine Verheißungen nicht erfüllt, sondern es ist genau die Erfüllung dessen, was Gott angedroht hat. Gehorsam führt zu Segen, Untreue jedoch zum Untergang. Nun kommt Kapitel 10, die Königin von Sheba, Vers 1. Und die Königin von Sheba hörte den Ruf Salomos wegen des Namens des Herrn. Und sie kam, um ihn mit Rätseln zu versuchen. Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr großen Zug, mit Kamelen, die Gewürze und Gold trugen in sehr großer Menge und Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war. Und Salomo erklärte ihr alles, um was sie fragte. Keine Sache war vor dem König verborgen, die er ihr nicht erklärt hätte. Und als die Königin von Sheba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, also das Tempelhaus, das er gebaut hatte und die Speise seines Tisches und das Sitzen seiner Knechte und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleidung und seine Mundschenken und seinen Aufgang, auf welchem er in das Haus des Herrn hinaufging, das auf der Bergspitze war, da geriet sie außer sich und sprach zu dem König: Das Wort ist Wahrheit gewesen, dass ich in meinem Land über deine Sachen und über deine Weisheit gehört habe. Und ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Und siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du übertriffst an Weisheit und Gut das Gerücht, das ich gehört habe. Glückselig sind deine Leute, glückselig diese deine Knechte, die beständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Und jetzt betet sie den wahren Gott an. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf den Thron Israels zu setzen, weil der Herr Israel ewiglich liebt, hat er dich zum König eingesetzt, um Recht und Gerechtigkeit zu üben. Also die Königin aus dem Jemen, in den vergangenen Jahren hat man in Jemen viel Ausgrabungen gemacht und da ist dieses Königreich von Sheba ans Licht gekommen. Also heute wissen wir sehr viel, kann man sehr viel mehr wissen über dieses Königreich dort unten. Und diese Königin ist also gekommen und hat den einen wahren Gott in Jerusalem kennengelernt. Das ist wieder eine wunderbare Typologie, die da vor uns steht. Salomo, der König des Friedens, der Mann des Friedens, ist typologisch ein Bild von Jesus Christus, dem König der Könige, dem Friedensfürst nach Jesaja 9, Vers 5. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Friedefürst. Nun, hier haben wir eine Heidin, die die Herrlichkeit des Königs, des Friedenfürsten in Jerusalem kennenlernt. Und so haben wir hier ein schönes Bild, wie Menschen aus dieser Welt Jesus Christus erkennen können. Und schließlich müssen sie dann sagen, wenn sie wirklich selber kommen und Jesus Christus kennenlernen, was ich da gefunden habe in Christus, das übertrifft alles, was mir die Leute quasi früher erzählt haben. Natürlich haben die mir gesagt, es ist ganz wunderbar, wenn man ein Christ wird, und es ist, aber es hat wirklich das Gerücht, die Wirklichkeit hat das Gerücht bei weitem übertroffen. Also ein wunderbares Beispiel für jemand, der zum Glauben kommt und die Herrlichkeit Jesu Christi kennenlernt. So in der Art wie Johannes 1, Vers 14. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Paulus sagt, ich bin von Christus ergriffen. Philipper 3. Und diese Ergriffenheit von Christus, das findet man hier. Es ist nicht irgendwie einfach etwas, was so ihre Gefühle so aufgepeitscht hätte, sondern es ist effektiv diese Weisheit Gottes und dann diese Herrlichkeit, die ja symbolisch im Tempel von Jesus Christus spricht, das hat sie überwältigt. Also ein schönes Beispiel dafür. Und dann wollen wir noch eine Verbindung herstellen zu Matthäus 12. Jesus Christus ist unter seinem Volk aufgetreten, aber die große Masse hat ihn gar nicht erkannt. Und da sagt er in Matthäus 12, Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit dieser Generation und wird sie verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomons zu hören. Und siehe, mehr als Salomon ist hier. Hier macht der Herr den Vergleich zwischen Salomo und dem Messias. Aber die Erfüllung des Typus ist natürlich viel größer. Mehr als Salomo ist hier. Und er sagt, schaut mal, die hat einen so weiten Weg gemacht von Südarabien her nach Jerusalem. Aber diese Generation musste überhaupt keinen Weg machen. Der Messias ist selber in ihre Mitte gekommen und sie haben ihn nicht erkannt. Darum im Endgericht wird diese Königin einmal auftreten als Belastungszeugin. Und sie wird aufstehen und sagen, diese Generation muss von Gott ewig gerichtet werden, weil die den Messias abgelehnt haben, obwohl er in ihrer Mitte gekommen war. Ich habe einen riesigen Weg gemacht von Südarabien, bin nach Jerusalem gekommen, um Salomo zu hören. Das ist aber nur der kleine Salomo im Vergleich zum Messias. Und ich war überwältigt. Und die haben diese große Chance verpasst. Die müssen gerichtet werden. So wird sie als Belastungszeugin auftreten. Das ist sehr ernst, sehr eindrücklich. Diese Königin von Sheba schattet aber auch vor die Zeit, wenn Jesus Christus einmal hier auf Erden der Friedenskönig sein wird. Und da lesen wir in Sacharja 8, was dann geschehen wird. Sacharja 8, 20 bis 23. Da geht es um die Zeit am Anfang des Friedensreiches. So spricht der Herr der Heerscharen. Noch wird es geschehen, dass Völker und Bewohner vieler Städte kommen werden. Und die Bewohner der einen werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns doch hingehen, um den Herrn anzuflehen, und den Herrn der Heerscharen zu suchen. Auch ich will gehen. Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr der Heerscharen. In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus allerlei Sprachen der Nationen ergreifen. Ja, ergreifen werden sie den Rockzipfel eines jüdischen Mannes und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Also so sehen wir eine weitere typologische Anwendung der Königin von Sheba ganz auf die Zukunft, wenn aus aller Welt Völker Gott erkennen werden, Leute, die das Evangelium noch nie gehört hatten, und die werden dann in der Drangsalszeit am Anfang des tausendjährigen Reiches zum Glauben kommen und sie werden nach Jerusalem kommen, um da Gott anzubeten. ganze Völker, Bewohner und viele Städte werden kommen. Und da haben wir also im tausendjährigen Reich wieder dieses Zentripetale. Die Völker kommen nach Jerusalem. Aber in der Zwischenzeit der Gemeinde hat das völlig aufgehört. Jerusalem ist nicht mehr das Zentrum. Der Tempel steht auch nicht mehr, seit 2000 Jahren fast. Und die Mission in dieser Zwischenzeit, das ist die Mission, geht. Und dann kommt in der Zukunft der dritte Tempel. Und dann wird das ändern. Da kommt es wieder zur zentripetalen Mission. Kommt! Jerusalem wird von Gott wiederhergestellt werden als Zentrum des Gottesdienstes. Jetzt kommen wir zu Kapitel 11. Und hier wird beschrieben, wie Salomo mehr und mehr Frauen heiratete, aus allen möglichen Völkern, moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische, hethitische Frauen, und sie verführen ihn zum Götzendienst. Das ist ganz dramatisch, denn es zeigt, selbst große Weisheit kann nicht bewahren vor Fall. Also gute Bibelkenntnis ist etwas Wunderbares, aber wir dürfen nicht meinen, dass die Bibelkenntnis selbst bewahrt. Was bewahrt ist, wenn wir täglich unsere Beziehung zu dem Herrn pflegen und auch immer wieder erneuern. Also nicht zulassen, dass Sünde stehen bleibt in unserem Leben, sondern vorzu muss unser Leben vor Gott geordnet werden. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das bewahrt uns. Täglich neu diese Beziehung pflegen und suchen. Aber die Bibelkenntnis kann uns eine Hilfe sein, um diese Beziehung zu pflegen. Aber es ist nicht die Beziehung selbst. Es ist ein Werkzeug, kann man sagen. Und wenn man das Werkzeug nicht braucht, nicht richtig anwendet, ja, dann ist nicht das Werkzeug schlecht. Aber man hat es nicht richtig angewendet. Und so sehen wir das sehr eindrücklich. Dieser weiseste Mann des Alten Testaments, er ist auch gefallen, schließlich. Und Gott erscheint ihm zum dritten Mal, 9 bis 13. Und er sagt, jetzt muss ich das Gericht üben. Und so kommt es im gleichen Kapitel, erwachen Widersacher, Feinde Salomos, Hadad der Edomiter, 14 bis 22, dann Rezon der Syrer, 23 bis 25. Und Jerobeam bekommt eine Prophetie, dass das Reich nun geteilt wird und dass er den Großteil des Reiches bekommen wird. Als einer, der nicht aus der Linie von David kommt, sondern aus dem Stamm Ephraim. Nun, plötzlich wird die Welt so politisch unruhig. Lange hatte Israel richtig Frieden und Ruhe und jetzt kommt plötzlich so Ruhestörer kommen auf. Aber das ist nicht eine zufällige Sache, sondern all diese politischen Unruhen sind von Gott so benutzt, damit es zur Zuchtroute wird für Salomo. Das hilft uns überhaupt, die Weltgeschichte zu sehen. Das ist nicht einfach so, da kommt wieder so ein verrückter Mann, der die Macht an sich zieht und nein. Das ist kein Zufall, sondern all diese Unruhen, Aufstände und Umstürze und so weiter, da ist Gott am Wirken und er benutzt diese Dinge als Zuchtroute für die Völker. Und so war es auch für Israel. Gott hat die Geschichte in seiner Hand. Dann wird Salomos Ende beschrieben am Schluss des Kapitels. Jetzt kommen wir zu Kapitel 12. Nach seinem Tod wird sein Sohn Rehabeam König. 11, 43. Und dieser Rehabeam geht dann nach Sichem und versammelt ganz Israel nach Sichem, damit sie ihn zum König machen. Und dieser Rehabeam wird dann angesprochen von der Volksmasse und die sagen, es war sehr hart unter deinem Vater. Er war sehr streng, er hat uns zu so viel Arbeit gedrängt. Wir möchten dich bitten, dass du es nun etwas leichter mit uns machst als früher. Und da hat Rehabeam sich seine Berater beigezogen, junge Leute, die haben gesagt, du, jetzt musst du aufpassen. Die wollen da, wenn die beginnen da nach Freiheit zu rufen, jetzt musst du erst recht sagen. Bei mir wird es umso strenger als unter meinem Vater Salomo. Dann werden sie beeindruckt sein. Und die Alten, die sagten, ja, das ist gut. Du musst wirklich die Politik ändern. Und dann hat er auf den Rat der Jungen gehört, hat ihnen gesagt, ja, das, was Salomo gemacht hat, das war überhaupt nichts gegen das, was ich jetzt mit euch mache. Und das hat sofort dann zur Entscheidung geführt, mit der Familie Davids haben wir überhaupt nichts mehr zu tun. Und so kam es, dass die 10 Stämme im Norden Israels, die haben sich abgetrennt, abgelöst. So kam es zur Spaltung. Und dann wollte Rehabeam das noch ein bisschen retten und hat einen Politiker geschickt, der sollte das Spaltungsproblem lösen. Das war Adoram. Das war der große Aufseher über die Fronarbeit. War nicht gerade der richtige Mann, oder? Um Probleme zu lösen. Den haben sie gleich umgebracht. Also, der Mann ist politisch töricht gewesen. Dumm. Und man kann sagen, er war ein Hitzkopf, der so tat, als wäre er stark. In Wirklichkeit war er doch schwach. Warum hat er eigentlich das Volk in Sichem? Da im Norden, Sichem, das ist heute Nablus. Warum hat er sie nach Nablus gerufen und zusammengeführt und nicht in Jerusalem? Das war ja eigentlich schon eine Konzession. Wenn schon, Jerusalem war die Hauptstadt Israels, von Gott auserwählt. Also da ist schon mal eine politische Schwäche, dass er da nach Nablus geht. Und auf der anderen Seite tut er so, wie wenn er der starke Mann wäre. Ja, Salomo schreibt im Prediger. Das ist das Buch, das er ganz am Schluss seines Lebens geschrieben hat, wo Salomo offensichtlich noch umgekehrt ist. Und da schreibt er all seine Dummheit, die er getan hat. Und wie er versucht hat, Erfüllung zu finden in Dingen, die eben gar keine Erfüllung bringen. Er sagt, es war alles hohl und leer. Er hat dieses Buch geschrieben, um dem Volk zu sagen, wiederholt nicht nochmals meine Fehler. Das bringt sowieso nichts. Und da schreibt er in Prediger 2, Vers 18, und ich hasste alle meine Mühe, womit ich mich abmühte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen hinterlassen muss, der nach mir sein wird. Und wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird. Und doch wird er schalten über alle meine Mühe, womit ich mich abgemüht habe und worin ich weise gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Eitelkeit. Da wandte ich mich zu verzweifeln, ob all der Mühe, womit ich mich abgemüht hatte, unter der Sonne. Denn da ist ein Mensch, dessen Mühe mit Weisheit und mit Kenntnis und mit Tüchtigkeit geschieht, und doch muss er sie einem Menschen als sein Teil abgeben. Der sich nicht darum gemüht hat, auch das ist Eitelkeit und ein großes Übel. Und Rehabeam war wirklich ein solcher törichter Sohn, der all die Mühe Salomos kaputt gemacht hat durch seine Hitzköpfigkeit. Nun, die Hitzköpfigkeit Rehabeams, das ist eine Sache, aber wir wissen, es musste ja so kommen. Als Gericht Gottes über Salomo und über sein Reich. Da sehen wir, wie einerseits die Verantwortung des Menschen, Rehabeam war nicht prädestiniert, um dumm zu sein. Das ist niemand. Wir sind nie von Gott prädestiniert zum Bösen und zum Törichten. Aber Gott hat diese Dummheit in seiner Souveränität benutzt, um seine Pläne auszuführen. Und da müssen wir noch ein ganz wichtiges Wort anschauen. In 1. Könige 12. Da kam es also zu dieser Spaltung. Nordreich, 10 Stämme und dann das Südreich, Juda und Benjamin. Und da kam ein Prophet, Vers 22. Da geschah das Wort zu Schemaja, dem Mann Gottes also. Sage zu Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda, und zu dem ganzen Haus Juda und Benjamin und zu dem übrigen Volk und sprich. So spricht der Herr. Ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht mit euren Brüdern, den Kindern Israel, streiten. Um quasi wieder durch einen Krieg die Einheit zu erzwingen. Kehrt um, ein jeder nach seinem Haus, denn von mir aus ist diese Sache geschehen. Und sie hörten auf das Wort des Herrn und zogen wieder zurück nach dem Wort des Herrn. Dieser Prophet hat einen Bürgerkrieg verhindert. Aber dieses Wort sollten wir dick anstreichen, denn von mir aus ist diese Sache geschehen. Das war ein törichter Mann, dieser Rehabeam. Und da hat so viel Übles da mitgespielt, aber letztlich ist alles in Gottes Hand. Und er sagt, von mir aus ist diese Sache gegangen. Es war nicht ein Zufall, dass es so gekommen ist. Und eigentlich ist dieses Wort ein echtes Trostwort in schwierigen Situationen unseres Lebens. Dass wir einfach das uns in Erinnerung rufen, denn von mir aus ist diese Sache geschehen. Obwohl die Menschen ihre Verantwortlichkeit und ihre Bosheit gehandelt haben. Und wir haben jetzt irgendwie unter den Folgen zu leiden. Und dann haben wir den Trost, von mir aus ist diese Sache geschehen. Gottes Souveränität gibt den Gläubigen Ruhe in seinem Ratschluss. Wir sind in Gottes Hand und es erreicht uns nichts, was nicht von ihm so gefügt ist. Und dazu gehört dann Römer 8, Vers 28. Denn wir wissen, das ist christliche Gewissheit, wir wissen, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Kapitel 13, nein, noch etwas zu Kapitel 12. Am Schluss sehen wir nach der Spaltung, wie Jerobeam eine neue Art von Religion einführt. Er sieht nun das Problem, jetzt ist Israel gespalten. Aber nach dem Gesetz Mose müssen die doch immer wieder zu den Tempelfesten nach Jerusalem gehen. Das ist im Südreich. Und das ist politisch schlecht für das Nordreich. Wenn die Leute dauernd ins Südreich gehen müssen für die Tempelfeste, dann könnte das dazu führen, dass sie plötzlich wieder abfallen und mit dem Südreich zusammengehen möchten. Also, ich muss eine religiöse Alternative haben für Jerusalem. Und so hat er in Dan, ganz im Norden, und in Bethel, im Süden des Nordreiches, relativ nahe von Jerusalem, hat er neue Kultstätten mit goldenen Kälbern eingerichtet. Und er hat erklärt, 12, 28, da beriet sich der König und machte zwei goldene Kälber und er sprach zu dem Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere setzte er in Dan. Und dann hat er irgendwelche Leute aus dem Volk, die Lust hatten, Priester zu werden, hat er zu Priestern eingesetzt. Nicht mehr die Leviten. Und zwar die Leviten aus der Familie Aarons. Irgendwelche Leute, die Lust hatten, durften den Job übernehmen. Und dann hat er noch ein Fest eingerichtet am 15. Tag, Vers 33, des 8. Monats. Und das war eine Imitation des Laubhüttenfestes, das am 15. des 7. Monats stattfand. Hat er eins gemacht am 15. des 8. Monats? Das ist Ersatzreligion, ja? Und zwar, damit sie doch diese tollen Volkszusammenkünfte weiterhin haben könnten, einfach ein bisschen anders. Und er sagt, schaut, diese Kälber, das sind diese Götter, die haben euch aus Ägypten heraufgeführt. Nicht mehr der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Israel aus Ägypten heraufgeführt hat, sondern jetzt sind es diese Kälber. Eine Anspielung an den Apis-Kult. In Ägypten wurden ja die Stiere als abgöttisch verehrt, als Ausdruck, als Symbolik der Fruchtbarkeit und des Lebens. Und es waren hier übrigens männliche Kälber. Ja? Darum eben ist das nicht der Hathor-Kult, die heilige Kuh, sondern der heilige Stier. Ja, und so finden wir hier das Phänomen des Synkretismus, der Religionsvermischung. Er nimmt etwas aus der israelitischen, biblischen Religion und dann vermischt er das mit der ägyptischen Religion. Und das ist ja das, was die Leute so toll finden heute. Wenn man alles zusammenführen kann, alles ist irgendwie gut und alles hat etwas Gutes und eigentlich sollte man das Weltethos verkünden, wenn es nach Küng geht. Ja, und da kommt in Kapitel 13 ein Mann Gottes, der geht nach Bethel und spricht eine Prophetie aus gegen diese Abgötterei. Ich lese hier Kapitel 13, 1. Und siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda durch das Wort des Herrn nach Bethel, und Jerobeam stand bei dem Altar, um zu räuchern. Das ist jetzt der erste König des Nordreiches. Und er rief aus gegen den Altar durch das Wort des Herrn und sprach: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, ein Sohn wird dem Haus Davids geboren werden. Josia sein Name. Und er wird auf dir die Priester der Höhen schlachten, die auf dir räuchern. Und man wird Menschengebeine auf dir verbrennen. Und er gab an selbigem Tag ein Zeichen und sprach: Dies ist das Zeichen, das der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird reißen und die Fettasche, die darauf ist, verschüttet werden. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, das er gegen den Altar zu Bethel ausgerufen hatte, da streckte Jerobeam seine Hand aus von dem Altar herab und sprach: Greift ihn! Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte. Und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar riss und die Fettasche wurde vom Altar verschüttet. Nach dem Zeichen, welches der Mann Gottes durch das Wort des Herrn gegeben hatte. Ganz eindrücklich, wie Gott nochmals ein Zeugnis ablegt gegenüber dem abgefallenen Nordreich. Und dann sollte dieser Prophet aber wieder zurückgehen nach Judäa, ohne irgendwie bei jemandem zu herbergen. Und da kam er plötzlich, begegnete er einem alten Propheten, der im Nordreich wohnte. Und dann sagte der alte Prophet: Du, komm doch zu mir, ich lade dich ein. Er sagte: Nein, ich darf nicht. Der Herr hat mir gesagt, so und so, ich muss zurückgehen, ich darf nicht Brot essen und Wasser trinken. Er sagte: Schau, ich habe auch eine Prophetie bekommen. Der Herr hat mir gesagt, du sollst zu mir kommen. Lesen wir da mal weiter. Ist hochaktuell. Vers 17 sagt er: Denn ein Wort ist zu mir geschehen, durch das Wort des Herrn. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser dort trinken, du sollst nicht auf den Weg zurückkehren, auf welchen du gegangen bist. Das sagt der Prophet aus dem Südreich. Und er sprach zu ihm: Auch ich bin ein Prophet wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort des Herrn und gesagt: Bringe ihn mit dir in dein Haus zurück, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn. Da kehrte er mit ihm zurück und aß Brot in seinem Haus und trank Wasser. Und es geschah, während sie zu Tisch saßen, da geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten, der ihn zurückgebracht hatte. Und er rief dem Mann Gottes zu, der aus Juda gekommen war, und sprach: So spricht der Herr. Darum, dass du gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen bist und nicht beobachtet hast das Gebot, das der Herr, dein Gott, dir geboten hat, und bist umgekehrt und hast Brot gegessen und Wasser getrunken, an dem Ort, von welchem er zu dir geredet hat, iss kein Brot und trinke kein Wasser, so soll dein Leichnam nicht in das Grab deiner Väter kommen. Und es geschah, nachdem er Brot gegessen und nachdem er getrunken hatte, da sattelte er ihm, den Propheten, den er zurückgebracht hatte, den Esel. Und er zog fort und es fand ihn ein Löwe auf dem Weg und tötete ihn. Das ist so tragisch, diese Geschichte. Aber es zeigt uns ein ganz wichtiges Prinzip. Gott hat sich geoffenbart, hat gesagt, so, so. Und dann kann nicht ein neuer Prophet kommen und sagen, nein, er hat mir gesagt, so und so. Gott bindet sich.